Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast Verhaltenskreativ. Ich bin Heilerziehungspfleger, Deeskalationstrainer nach Prodema und spreche hier jeden zweiten Montag über Themen aus verschiedenen Bereichen meiner Arbeit. Meist hat es im weitesten Sinne mit herausfordernden Verhaltensweisen zu tun oder zumindest lässt sich der Inhalt darauf zurückführen bzw. damit verknüpfen. In der Regel gestalte ich die Folgen alleine, manchmal habe ich aber auch spannende Interviewpartner zu Gast. Wenn du also im Bereich der Eingliederungshilfe arbeitest oder vielleicht Mama oder Papa eines ganz besonderen Kindes bist, dann könntest du hier genau richtig sein. Vor einiger Zeit hatte ich euch bei Instagram die Frage gestellt, welche Themen euch ganz besonders interessieren würden. Dabei habe ich einige super spannende Antworten erhalten. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich werde das sicher demnächst auch mal wiederholen. Zunächst möchte ich aber eure Fragen beantworten bzw. hier im Podcast behandeln. Von der lieben Anne kam die Frage, wie ich Klienten dabei unterstütze, mit ihren Emotionen umzugehen bzw. wie sie diese rauslassen können. Nochmal danke für deine Frage, liebe Anne. Damit wir nun aber alle wissen, worüber wir genau sprechen, würde ich den Begriff Emotionen gerne zunächst genau definieren. Was sind Emotionen eigentlich genau? Emotionen sind immer eine Reaktion auf einen äußeren Reiz. Da gibt es aber verschiedene Reaktionsmöglichkeiten, oder nicht Möglichkeiten, sondern verschiedene Arten der Reaktion. Zum einen hat man eine physiologische Reaktion, das heißt zum Beispiel die Steigerung des Blutdrucks oder dass man rot wird, eine erhöhte Atemfrequenz, solche Dinge. Dann kommen aber auch kognitive Prozesse dazu. Das heißt, man interpretiert das, was man dort gerade erlebt oder was man gesehen hat. Und diese Interpretationen, die werden ganz unterschiedlich oder die gehen ganz unterschiedlich aus von Mensch zu Mensch, weil Erinnerungen da eine Rolle spielen oder Erwartungen an eine Person. Das heißt, wenn ich ein anderes Leben geführt habe und entsprechend andere Erinnerungen an ähnliche Situationen habe, dann kann meine Reaktion dabei ganz anders ausfallen auf das, was ich da sehe. Das Gleiche ist auch, was meine Erwartung an eine andere Person angeht. Je nachdem, wer mir gegenüber ist und was ich von dem erwarte, fällt natürlich meine Reaktion darauf anders aus. Wenn ich mit meinem Sohn oder meiner Ehefrau oder meiner Freundin oder wem auch immer, also einer Person, die mir sehr eng ist, dann reagiere ich darauf wesentlich emotionaler im Normalfall, als wenn es eine fremde Person ist, wenn ich zum Beispiel beleidigt werde. Wenn ich das persönlich nehme und mich persönlich angegriffen fühle, dann schmerzt das wesentlich mehr und meine Reaktion wird wesentlich größer ausfallen. Ich denke, das versteht jeder von euch und kann jeder nachvollziehen. Wenn sich da jetzt eine fremde Person über mich beschwert, dann kann mir das auch mal gepflegt am Popo vorbeigehen. Wichtig dazu zu sagen ist, dass Emotionen immer in uns selber entstehen. Na, da habe ich jetzt die Beispiele schon gebracht, je nachdem, wer da etwas sagt, dementsprechend kommt das stärker oder weniger stark an und das, die Entstehung der Emotion ist bei mir. Das heißt, mir können 5 verschiedene Leute genau das Gleiche sagen, in genau der gleichen Tonalität und der gleichen Absicht, die dahinter steht und trotzdem entstehen in mir unterschiedlich starke Emotionen dazu, vielleicht sogar gänzlich unterschiedliche Emotionen. Bei dem einen werde ich vielleicht wütend und bei dem anderen finde ich das belustigend. Was im Übrigen die Situation in der Regel nicht beruhigt. Zumindest nicht, wenn ich das zeige. Genau, und dann gibt es zum Letzten noch die Verhaltensreaktion. Habe ich jetzt auch gerade angesprochen. Ich kann darauf reagieren, indem ich weine, indem ich lache, indem ich schreie, indem ich zittere. Das sind alles nochmal Reaktionen, die auf das Verhalten dann erfolgen. Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was sind Emotionen eigentlich und welche verschiedenen Aspekte haben Emotionen. Was bedeutet das aber jetzt für unsere Arbeit? Was wir verstehen müssen, ist, dass äußere Reize in jedem andere Emotionen auslösen. Das hatte ich gerade schon erwähnt. Das ist aber ganz wichtig, zum einen für uns selber, um uns selber zu reflektieren und vielleicht dann manchmal auch zu verstehen, warum manche Sachen uns einfach mehr triggern als andere Personen. Zum Beispiel aufgrund der Art und Weise, wie unsere Mutter damals mit uns umgegangen ist oder ähnliches. Oder eben, weil wir irgendwelche Erfahrungen gemacht haben in einer bestimmten Art und Weise. Das geht natürlich nicht nur uns so, sondern das geht selbstverständlich auch unserem Klientel so. Und Deshalb ist es auch wichtig, dass Emotionen manchmal für Außenstehende, also für die, die die Emotionen nicht gerade erleben, manchmal komplett irrational oder zumindest mal stark übertrieben wirken. Deswegen sind diese Emotionen aber nicht weniger wichtig, weil die Emotionen werden in der Person gemacht und aus allem dem, was die erfahren haben, und dementsprechend fühlt sich das für die genauso intensiv an wie eine Emotion, die wir auch nachvollziehen können. Darauf kommt es also überhaupt nicht an. Das hat überhaupt nichts da zu suchen, was unsere Interpretation der ganzen Situation ist, weil wir nur unsere eigenen Erfahrungen mit reinbringen können. Und das bringt den Menschen überhaupt nichts. Was können wir aber jetzt tun, um einen anderen Menschen in seinen Emotionen zu begleiten? An erster Stelle steht mal wieder die Beziehungsarbeit. Ohne Beziehungsarbeit bringt das Ganze gar nichts. Ganz ehrlich, von wem wollt ihr getröstet werden, wenn ihr traurig seid? Oder mit wem wollt ihr eure größten Erfolge oder Misserfolge teilen? Ganz bestimmt nicht mit irgendjemandem, den ihr kaum kennt oder noch schlimmer, den ihr nicht leiden könnt. Das heißt, da müssen wir als Mitarbeiter auch manchmal in unserer professionellen Rolle über unseren Schatten springen und mal sagen, okay, ich bin zwar jetzt gerade die Person, die hier ist, aber ich bin nicht die richtige Person, um dich dabei zu begleiten, also ziehe ich mich zurück und hole einen Kollegen dazu und dann tauschen wir gerade die Aufgaben. Na, wenn der Kollege gerade dabei ist, das Armbrot vorzubereiten, das kann ich dann auch gut begleiten, wenn denn der Kollege besser dafür geeignet ist, die Emotionen dieses Menschen zu begleiten. Da haben unser Ego, das kriege ich auch hin oder sonst irgendwas, hat da überhaupt nichts zu suchen. Das heißt, erstmal muss es schon mal die richtige Person sein, die das begleitet. Manchmal gibt es diese Person auch gar nicht, weil der Klient vielleicht oder die Klientin neu in der Einrichtung ist und es da noch gar kein Beziehungsaufbau stattgefunden hat. Dann wird das Ganze natürlich sehr schwierig. Gehen wir jetzt aber mal von einer geglückten und sehr positiven Beziehungsarbeit aus. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich unser Gegenüber öffnet und auch ehrlich ist, schon mal wesentlich größer. Und das ist absolute Grundvoraussetzung, dass da eine positive Begleitung überhaupt stattfinden kann. Ist man jetzt also im Kontakt, geht es darum, die Problematik oder auch den Grund der Freude eventuell ernst zu nehmen und nicht das einfach herunterzuspielen oder zu sagen, das ist alles gar nicht so schlimm und das bringt überhaupt nichts, weil, habe ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt, in der Person gegenüber, da mag das wesentlich schlimmer sein, als es uns von außen vorkommt. Was auch wichtig ist, ist, dass wir keine Ratschläge geben. Ratschläge sind auch nur Schläge. Ich weiß gar nicht, woher ich das Zitat habe, wo ich das mal gehört habe, aber ich finde es sehr treffend, weil wir letztlich immer aus unserer eigenen Erfahrung heraus, aus dem, was wir selber erlebt haben, aus dem, wie wir selber damit umgehen würden. Das ist sehr, sehr egoistisch, wenn man sich von außen hinstellt und dann mit Ratschlägen zuballert, ach, das würde ich aber so machen, ich habe das auch mal gehabt, da habe ich das so gemacht und dann war das gar kein Problem. Das bringt alles überhaupt nichts und vor allem, wenn die Emotion gerade wirklich stark ausgeprägt ist und mittendrin, dann will man das nicht hören, wenn man da sitzt. Da möchte man nicht mit Ratschlägen zugeballert werden. Da möchte man einfach nur jemanden an seiner Seite haben, der diese Situation mit einem gemeinsam durchlebt quasi oder einem einfach eine Schulter zum Anlehnen bringt, die Anwesenheit einer anderen Person, mit der man eine gute Beziehung hat, das hilft. Und manchmal muss man dabei gar nicht viel reden, sondern einfach nur stumm dabei sitzen und vermitteln, dass man die Situation ernst nimmt, dass man sich Zeit nimmt und dass man für den Gegenüber da ist. Und ich weiß, das ist gerade in Gruppengeschehen manchmal ganz schön schwierig, gerade dieser Punkt sich Zeit nehmen. Man hat irgendwie immer im Nacken, man muss jetzt aber gerade irgendwo anders sein und da muss noch irgendwas sauber gemacht werden und hier muss noch irgendwas vorbereitet werden. Oder ich lasse meine Kollegen im Stich, weil die müssen gerade hart arbeiten und ich sitze nur stumm hier rum. Nein, das ist eure Arbeit, das ist unsere Arbeit. Das gehört eben genau dazu, dass man das dann auch mal aushält und sich diese Zeit nimmt, wenn man dann merkt, dass es auch wirklich notwendig ist und was bringt. Das wird letztendlich auch zu weniger Arbeit führen insgesamt, weil es da einem Menschen gut geht. Das sollte gar nicht im Vordergrund stehen, dass es zu weniger Arbeit führt, aber für manche Kollegen ist das vielleicht mal ein ganz gutes Argument nochmal, die sich dann vielleicht sogar darüber aufregen, dass man jetzt gerade mal eine Stunde irgendwo in einem Zimmer saß und da jemanden durch eine Emotion begleitet hat. Wenn das gut begleitet wird, dann führt das auch zu weniger Aktion im Nachhinein und dadurch auch zu mehr Zeitgewinn für andere Aufgaben. Aber wichtig ist mir erstmal überhaupt, dass man dabei kein schlechtes Gewissen haben sollte. So, und ein Team, in dem davon gesprochen wird, dass man das nicht machen darf, weil man hat ja wichtigeres und größere Aufgaben zu tun und da redet man dann irgendwie von der Sauberkeit der Gruppe oder sonst irgendwas in der Richtung, dann werde ich arg nervös. So, das sind natürlich Sachen, die erledigt werden müssen, aber das darf nie im Vordergrund stehen. Das darf nicht das Wichtigste von allem sein. Das sollte das sein, was notfalls dann eben auf eine andere Art und Weise geregelt werden muss, durch anderes Personal, das nicht pädagogisch tätig ist. Da muss man dann in die Diskussion gehen mit den Führungskräften und so weiter. Das ist nicht immer einfach, aber ja, wenn man gut argumentiert und man jetzt nicht gerade das ganz große Arschloch da oben als Chef hat, dann funktioniert das ganz gut. Oder man baut solche Sachen eben auch in den Alltag mit ein und kriegt das dann anders organisiert. Ja, was sind jetzt die Kernpunkte in der Begleitung von Emotionen? Am Anfang steht die Beziehungsarbeit. Wie in fast allen anderen Themen, die ich hier bespreche, ist die Beziehungsarbeit das A und O. Wenn eine positive Beziehung aufgebaut ist, dann vermeidet bitte Ratschläge zu geben, und nehmt euch wirklich Zeit. Setzt euch da gegen euer eigenes schlechtes Gewissen durch. Das ist eure Arbeit. Das ist das Allerwichtigste in unserer Arbeit, dass wir Menschen in genau diesen Situationen begleiten und sie darin stärken, diese Emotionen irgendwann auch eigenständig durchleben zu können. Was mache ich aber, wenn ein Kontakt gar nicht möglich ist? Also wenn mein Gegenüber in absoluter Wut ist, wenn er in Rage ist und auf mich zurennt und mir eventuell mich sogar bedroht oder zumindest den Anschein erweckt, es könnte dazu kommen, dass es körperlich wird oder ähnliches. Dann kann ich mir natürlich nicht hinsetzen und jetzt nehme ich mir Zeit und rede ganz ruhig auf dich ein. Das kommt bei dem Gegenüber in der Situation überhaupt nicht an. Emotionen, gerade Wut und andere starke Emotionen, die spielen sich im limbischen System des Gehirns ab. Also vereinfacht gesagt im Mittelhirn. Der Mensch muss aber im Großhirn sein, damit er einer Diskussion überhaupt zugänglich ist oder für eine Diskussion überhaupt zugänglich ist. Also bringt es nichts, wenn ich versuche, ins Gespräch zu kommen. Erstmal, wenn also wirklich jemand auf mich zurennt oder in absoluter Wut ist und ich merke, der ist nicht ansprechbar, dann geht es darum, erstmal in den Kontakt zu kommen. Wie kann ich das erreichen? Das geht, indem ich meine Ansprache erstmal auf das gleiche Energieniveau hebe, beziehungsweise ein Ticken über dem Energieniveau meines Gegenübers. Das heißt, wenn der die ganze Zeit am Rumschreien ist, wie kacke alles ist dass er hier gleich irgendwas zusammenschlagen wird, dann kann ich mich natürlich nicht dahinstellen und ganz ruhig zu ihm sprechen. Das ist manchmal vielleicht sogar die erste Intention, weil man will den ja nicht noch mehr aufregen, also versuche ich den mit meiner ruhigen Stimme runterzukriegen. Das bringt aber nichts, weil du ihn nicht erreichen wirst. Das heißt, du musst selber laut werden und du musst einen kleinen Ticken lauter werden als die Person dir gegenüber. Nicht indem du die anschreist, dass die jetzt verdammt nochmal die Fresse halten soll und sich beruhigen soll und was soll denn der ganze Scheiß hier überhaupt. Das bringt gar nichts, im Gegenteil, dann wird der Gegenüber nur die Emotionen noch mal weiter hochköcheln und versuchen, sein Energieniveau wieder über deins zu bringen, sondern du musst das machen, um überhaupt in den Kontakt zu kommen. Du kannst zum Beispiel den Namen der Person nennen. Das bringt tatsächlich überraschend viel, die Person mit dem Namen anzusprechen, weil wir dafür sehr empfänglich sind für unseren eigenen Namen. Ein kleines Beispiel jetzt mal so nebendran. Überleg mal, wenn du zum Beispiel bei einer Familienfeier bist und da ist ein riesiger Tisch mit 50 Leuten an einem Tisch, so eine riesen Festtagstafel. Und dann ist das ja immer so, du unterhältst dich ja im Endeffekt nur mit den Leuten links, rechts und gegenüber von dir, so 5 Leute ungefähr. Mehr Leute können da so an einem Gespräch nicht teilnehmen. Wenn aber 10 Leute weiter, du verfolgst das Gespräch überhaupt nicht, du kriegst gar nichts mit, was die da erzählen, aber einer von denen erwähnt deinen Namen, dann bist du ganz plötzlich aufmerksam. Und dann kannst du auch dorthin hören und, was reden die? Reden die über mich? Lästern die etwa über mich? Oder was passiert da gerade? So, und das in ähnlicher Form spielt sich eben auch ab bei so einem Wutanfall, wo man eigentlich für kaum etwas empfänglich ist, aber der Name, der ist einfach nochmal eine andere Hausnummer. Dadurch kann man besser erreicht werden. Weiterhin, du hast das Energieniveau hoch, du nennst den Namen und dann spiegelst du das Verhalten. Also nicht, indem du genauso ausflippst, wie die Person das gerade tut und auch anfängst, mit Gegenständen durch die Gegend zu werfen oder ähnliches oder die anderen Kollegen zu bedrohen, weil das macht er ja auch gerade. Nein, du nimmst einfach die Energie auf und bestätigst das. Also du bist wirklich stinkwütend. Ich merke das, dass du sauwütend bist. Du könntest dir gerade alles auseinandernehmen. So in der Richtung. Das klingt manchmal ein bisschen, als wenn man sich über diese Person lustig macht, weil der weiß ja selber, dass er sauer ist. Aber wir bestätigen ihm im Endeffekt in der Situation, was gerade ist und bestätigen ihm auch, geben ihm das Gefühl, dass das auch okay ist, dass der jetzt gerade sauer ist. Zu viel mehr ist er eben aktuell gar nicht in der Lage, weil er in der kompletten Wut ist. So, von daher ist dieses Spiegeln, dieses Zeigen, was ist gerade der Fall, das ist kein Hohn und Spott, sondern das ist ein sich hineinfühlen, eine Form von Empathie auf einer sehr niedrigschwelligen Ebene, um in den Kontakt zu kommen, um Verständnis zu zeigen und dann auch letztendlich zu bekommen. Und bei der ganzen Sache ist es dann unser Ziel, zum Blickkontakt zu kommen, also Blickkontakt herzustellen, dass wir tatsächlich ankommen und dann vielleicht ein Stück weit das Großhirn öffnen und ins Gespräch kommen können. Das kann manchmal eine ganze Weile dauern. Manchmal versucht man dann auch, man hat den Blickkontakt und dann versucht dann reinzukommen und dann passiert aber irgendwo, das kommt eine neue Person mit in den Raum und das Ganze geht wieder von vorne los. Das ist nicht unnormal. Das kann immer mal passieren. Dann macht man halt das gleiche Spielchen nochmal. Währenddessen hält man immer Abstand zu der Person, damit man nicht in die Gefahr gerät, dass man eventuell einen Schlag abkriegt oder wenn da tatsächlich Wurfgeschosse unterwegs sind, dass man natürlich an die eigene Sicherheit denkt währenddessen. Und ja, das sehe ich auch ganz oft. Viele wollen dann beruhigen und dann gehen sie ganz nah ran und wollen den in den Arm nehmen und dann kriegen sie, dann fliegt die Faust tatsächlich und man hat ein Pfeilchen oder im schlimmsten Fall eine gebrochene Nase oder ähnliches. Vermeidet das bitte. Auch wenn das gut gemeint ist, aber bringt euch selber nicht in Gefahr, sondern versucht das wirklich aus einer Entfernung zu bringen. Habt dabei eine Körperhaltung, dass ihr selber keine Gefahr seid. Zeigt eure Handflächen eventuell. Habt eure Hände auf jeden Fall offen, dass der Gegenüber sieht, dass ihr nicht irgendwelche Waffen in der Hand habt oder irgendwelche Fesseln oder sonst irgendwas. Je nachdem, was für Erfahrungen der Mensch gemacht hat, können da ganz skurrile Gedanken bei rumkommen. Wenn da jemand ist, der in der Vergangenheit ständig ans Bett gefesselt wurde, wenn er wütend war, dann erwartet er das vielleicht auch von euch. Ne? Zumindest wenn er noch nicht ausreichend genug positive Erfahrungen gemacht hat. Wenn ihr dann im Kontakt seid und ihr merkt, okay, der ist wieder ansprechbar oder sie ist wieder ansprechbar und ich kann da wirklich ins Gespräch gehen, dann nutzt das natürlich, zieht euch zurück, damit keine äußeren Reize mehr das Ganze neu entfachen können. Versucht da wirklich für Ruhe zu sorgen und für eine reizarme Umgebung und dann kann man versuchen, gemeinsam Lösungsstrategien zu erarbeiten. Manchmal kann man das auch erst ein paar Stunden danach, dann einigt man sich drauf, okay, kannst dich jetzt erstmal in dein Zimmer zurückziehen oder sowas und du beruhigst dich und ich bin aber da und kannst mich ansprechen. Das ist natürlich dann immer ganz individuell. Okay, natürlich war das jetzt nur ein ganz kurzer Einblick in den Umgang von Emotionen. Emotionen sind so vielfältig wie die Menschen, die sie durchleben. Und die Menschen, ja, brauchen unterschiedliche Dinge. Manch einer möchte engen Kontakt, wenn er traurig ist. Ein anderer möchte lieber alleine sein. Person 1 muss sich aufs Rad schwingen und sich auspowern. Person 2 braucht einen Abend mit einem Becher Eis und der persönlichen Lieblingsplaylist auf Spotify. Gleiches Problem, ganz, ganz unterschiedliche Lösungsstrategien. Und nur wenn die Beziehungsarbeit wirklich gelungen ist, können wir wissen, welche Strategien der Person helfen. Oder wir können zumindest damit durch die enge Beziehung gemeinsam herausfinden, welche Strategien könnten denn die richtigen sein. Das ist ein langer Weg. Manchmal, also ich kenne viele, viele erwachsene Menschen ohne geistige Behinderung, die immer noch nicht wirklich gute Strategien gefunden haben und mit starken Emotionen umzugehen. Warum sollte es dann Menschen mit Behinderung besser gehen? Das ist ein schwieriges Thema, aber gemeinsam kann man da am besten ja, Strategien finden und Möglichkeiten finden, damit umzugehen. So viel erstmal zu dem Thema. Vielleicht habt ihr ja noch Fragen dazu, die ein bisschen spezifischer noch sind, genauer sind. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, wie man mit bestimmten Emotionen umgehen kann oder kritisiert vielleicht auch das, was ich, was meine Meinung dazu ist. Dann schreibt mir das gerne. Am besten geht das immer bei Spotify. Da findet ihr mich unter Verhaltenskreativist. Wenn ihr Verhaltenskreativ eingebt in die Suche, dann werdet ihr mich da auch finden. Da mache ich generell viele, viele kleine Videos und Bilder mit Beschreibungen, themenbezogen häufig, von denen ihr vielleicht auch was habt. Vielleicht guckt ihr da mal rein. Aktuell habe ich so eine kleine Reihe, wo ich immer regelmäßig einen Post mache zum Thema Entwicklungspsychologie. Was ist das eigentlich? Was sind die bestimmten Begriffe? Welche Phasen und so weiter und so fort? Da kommt jetzt demnächst immer mal wieder ein Post von mir. Wenn euch das also interessiert, dann folgt mir da gerne bei Instagram. Mich würde das auf jeden Fall freuen. Und vor allem freue ich mich über jede Antwort, jede konstruktive Kritik, jedes Lob natürlich auch. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wenn ihr das heute am Montag hört, dann hat die ja gerade begonnen. Von daher macht euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.